Wir wissen, dass gerade so gängige Sachen wie Paracetamol, Aspirin, Ibuprofen, dass das also ganz gängig während des Laufens eingesetzt wird. Und das ist gar nicht so unriskant, weil auch diese Medikamente natürlich Nebenwirkungen haben.
Doping. Bei nur wenigen anderen Schlagworten bekommen wir LäuferInnen sofort ein komisches Gefühl in der Magengegend. Und das nicht ohne Grund. Immer mehr SpitzensportlerInnen fallen durch positive Dopingtests auf und werden suspendiert. Doch wie sieht das eigentlich im Breitenlaufsport aus? Eine Frage, die viele beschäftigt. Denn auch hier geht es um persönliche Bestleistungen, Erfolge und definitiv auch um den schmalen Grat zwischen Ehrgeiz und ruinierter Gesundheit. Wir sprechen in dieser Folge mit Professor Dr. Dr. Patrick Diehl, dem Anti-Doping-Experten. Er ist nicht nur selbst tief in der Sportwissenschaft verwurzelt und begeisterter Läufer, sondern beschäftigt sich seit Jahrzehnten intensiv mit den ethischen und physiologischen Aspekten von Leistungssteigerung durch Doping. Professor Diehl erklärt uns in dieser Folge, wo die Grenzen liegen, welche Substanzen im Hobbybereich missbraucht werden und besonders, welche Risiken damit verbunden sind. Gleich erfährst du, wie gefährlich Doping wirklich ist und warum die obligatorische Schmerztablette vor dem Run oder anderer Medikamentenmissbrauch zur Leistungssteigerung auch bei HobbysportlerInnen echt krasse rechtliche Folgen haben kann. Ich bin Lilly von Achilles Running und wünsche dir viel Spaß bei dieser mal etwas ernsteren, aber wichtigen Folge. Dann begrüße ich Sie erstmal. Hallo, lieber Professor Dr. Dr. Patrick Diehl, dass Sie wieder bei uns im Podcast sind. Ich freue mich ganz sehr.
Ja, ich begrüße Sie auch und freue mich auch, dass ich wieder bei Ihnen darf. Hallo.
Normalerweise starte ich ja ganz gerne mit der Frage rein, ob Sie diese Woche schon trainiert haben. Aber aus gegebenem Anlass wollte ich fragen, ob Sie diese bzw. letzte Woche schon die Lauf-News verfolgt haben.
Ich habe einiges an News verfolgt, aber nein. Also irgendwie mit Laufen ist mir jetzt nichts direkt im Kopf. Ich entsinne mich an sehr viel Fußball der Damen. Ich war am Wochenende jetzt auch unterwegs, aber nein, da bin ich jetzt momentan, habe ich nicht parat.
Und zwar geht es um das Thema, worüber wir heute sprechen wollen. Mhm. Wir wollen ja gerne so ein bisschen Doping im Hobby und im Laufsport beleuchten. Ja. Und da gab es vor ein paar Tagen nämlich erst Nachrichten, dass die aktuelle Welthalterin im Marathon aus Kenia suspendiert wurde, weil man bei ihr Doping nachweisen konnte. Und da gab es ja in den letzten Monaten, Tagen echt super viele Schlagzeilen, besonders aus dem LäuferInnen-Kosmos.
Ja. Also nein, das habe ich noch nicht mitbekommen. Überraschend tut mich das gar nicht. Also es überrascht mich, dass man es ihr nachweisen konnte. Das ist eigentlich die überraschende Nachricht, dass in dem Bereich des Laufsports, insbesondere bei den Läuferinnen und Läufern aus Kenia, Doping praktisch Alltag ist. Das wissen wir schon lange. Wenn ich nachfragen darf, ich gehe davon aus, es handelt sich um Erythropoietin oder Verwandtes, was nachgewiesen wurde.
Also ich habe gelesen, dass ein sogenanntes Maskierungsmittel nachgewiesen wurde.
Okay, dann ist es ein Maskierungsmittel. Das heißt, es handelt sich also nicht um Erythropoietin, sondern um eine andere Substanz, die verwendet wird, um das Nachweisverfahren für die eigentliche Doping-Substanz sozusagen zu erschweren oder zu verhindern. Das nennt man Maskieren. Also man verschleiert die Einnahme einer Doping-Substanz, indem man etwas einnimmt, was den Test stört, mit dem die Doping-Substanz nachgewiesen wird, was auch verboten ist natürlich. Mhm.
Aber wann sprechen wir denn ganz generell von Doping? Also gibt es da eine konkrete Definition?
Ja, die Definition ist relativ unspektakulär. In dem Moment, wo eine Athletin oder ein Athlet gegen die Liste verstößt, das heißt, jedes Jahr wird von der Anti-Doping-Agentur eine aktualisierte Liste der verbotenen Substanzen oder Methoden, es geht ja nicht nur um Substanzen, es geht ja auch um Methoden, auf der Homepage der Welt-Anti-Doping-Agentur veröffentlicht. Diese Liste ist das Produkt einer Sitzung des sogenannten Listenkomitees, das heißt internationale Expertinnen und Experten treffen sich einmal im Jahr und besprechen, was auf diese Liste gesetzt werden soll, beziehungsweise was eventuell auch runtergenommen werden soll, das gibt es auch. Und dann wird die aktuelle Liste veröffentlicht, das findet immer Anfang Januar statt und dann ist diese Liste gültig. Und Doping ist das, was gegen verstößt, was auf der Liste steht. Also weiter geht man gar nicht. Früher gab es da relativ komplexe Definitionen. Da gab es mit Ethik und mit Gesundheit und Verstößen. Das ist alles im Prinzip nicht mehr relevant, sondern es ist schlicht und ergreifend so, dass wenn jemand etwas tut, was gegen die Liste verstößt, also entweder eine Methode anwendet oder eine Substanz einnimmt, dann ist es Doping. Und das ist die Definition. Das bedeutet auch, dass es natürlich auch Substanzen gibt, die eventuell Doping sind, aber nicht auf der Liste stehen. Dann ist es kein Doping, auch wenn eventuell andere Experten der Meinung sind, dass es dann auch leistungssteigernd wirken würde.
Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass es quasi klare Grenzen gibt, wenn man offiziell davon spricht, oder was würden Sie sagen, wo sind denn so die größten Graubereiche, wenn es denn welche geben sollte?
Naja, was heißt Graubereiche? Also ich meine, nochmal, verboten ist, was auf der Liste steht. Und die Frage ist, ob alles, was eingesetzt wird, um die Leistung zu beeinflussen, auf der Liste steht. Und was auf der Liste steht und was auf die Liste kommt, ist die Entscheidung eines langwierigen Prozesses und am Ende die Entscheidung des Listenkomitees. Und es gibt durchaus Substanzen, die auch leistungssteigernd wirken, die aber vom Listenkomitee eben noch nicht als nachweislich leistungsfördernd anerkannt worden sind. Das ist dann die Interpretation des Komitees und dann stehen sie eben nicht auf der Liste. Und es gibt auch Substanzen, da glaubt man, dass sie leistungssteigernd wirken. Und sie sind deswegen auf einer sogenannten Monitoring-Liste. Das heißt, man versucht erstmal rauszufinden, ob Athletinnen und Athleten diese Substanzen überhaupt nehmen und in welchem Umfang sie genommen werden. Das heißt nicht, die Einnahme ist zwar noch nicht verboten, aber in den Dopingkontrollen wird im Prinzip nach diesen Substanzen gesucht. Eine dieser Substanzen, die zum Beispiel allen bekannt ist und die dann durchaus auch gleich ein Beispiel erfüllt, das sie eben angewendet haben, was sind Grauzonen, ist Koffein.
Ja.
Koffein ist eine sehr umstrittene Substanz. Warum? Koffein hat eine ganz lange Vergangenheit im Doping. Das heißt, Koffein stand ursprünglich als leistungssteigernde Substanz auf der Dopingliste, wurde dann im Jahre 2005, war es glaube ich, von der Liste wieder runtergenommen, weil im Prinzip, nicht weil es nicht wirkt, sondern weil es rechtliche Probleme gab. Das heißt, Koffein ist eine Substanz, das zeigt auch wieder, wie komplex die Situation ist, die allermeisten von uns täglich konsumieren in irgendeiner Art und Weise. Das heißt, wir nehmen die ja auch mit Nahrungsmitteln auf. Das muss jetzt noch nicht unbedingt mal Kaffee oder Tee sein. Also auch im Tee ist Koffein, das heißt dann halt Tein. Das ist aber chemisch gesehen die gleiche Substanz. Sondern Koffein befindet sich in alltäglichen Nahrungsmitteln wie Schokoriegeln und vielen anderen Produkten, Cola und so weiter und so fort. Das heißt, jeder nimmt Koffein auf und deswegen kann man beim Koffein diese Regelung nicht anwenden, die für viele andere Substanzen gilt, dass nämlich alleine der Nachweis der Substanz als positiver Test gilt. Das ist zum Beispiel bei anderen Substanzen der Fall, bei Erythropoietin oder bei bestimmten anderen pharmakologisch wirksamen Substanzen, Beta-2-Agonisten oder sowas. Also wenn man da die Substanz im Blut nachweisen kann, dann ist es ein positiver Test. Aber bei einer Substanz, die wir ja auch über unsere täglichen Nahrungsmittel konsumieren, ist es schwierig. Und dann war auch die Regel, dass Koffein nur dann als Doping galt, wenn es im Wettkampf eingesetzt wurde. Das ist eine sogenannte Wettkampfdroge. Man unterscheidet ja zwischen den sogenannten Trainingsdrogen und den Wettkampfdrogen. Das heißt, die einen sind generell verboten und die anderen ausschließlich im Wettkampf, weil es nur dann Sinn macht, sie zu nehmen. Und Koffein war halt letzteres. Und da war das Problem, dass man Grenzwerte definieren musste, weil man gesagt hat, okay, wenn der Athlet heute Morgen eine Tasse Kaffee getrunken hat oder gestern und Abend eine Tasse Tee, und das kann man ihm ja nicht verbieten. Und dann ist das aber bestimmt nicht leistungssteigernd, aber man sieht die Substanz im Urin, man kann sie nachweisen. Und dann gab es Grenzwerte. Das heißt, man hat gesagt, okay, wenn der Koffeinspiegel oder der Metabolit, den man da nachweist, über einem Grenzwert liegt, dann ist es positiv. Und da begannen dann die Probleme, weil Menschen offensichtlich sehr unterschiedlich Koffein verstoffwechseln. Die einen bauen das sehr schnell ab, die anderen sehr verzögert. Das heißt, da gab es dann Fälle, wo Koffeinspiegel noch sehr hoch waren, aber die Person hat gesagt, nee, ich habe trotzdem meinen letzten Kaffee heute Morgen getrunken. Dann hat sich rausgestellt, dass da also verschiedene Stoffwechseltypen waren. Und dann hat man das gesagt, okay, so richtig bewiesen, dass es leistungssteigernd wirkt, ist es ja eh nicht. Also nehmen wir es von der Liste runter. Es wurde aber immer auf der sogenannten Monitoringliste gehalten. Das heißt, seit dem Jahr 2005 werden weltweit viele, viele Athletinnen und Athleten auf Koffein getestet. Wenn es nachgewiesen wird, dann ist es kein Verstoß gegen die Dopingregeln, es wird aber registriert. Und das wäre jetzt zum Beispiel so eine Substanz. Und es gibt auch jetzt immer mehr Stimmen, die sich wieder häufen, die sagen, ja, es ist doch mittlerweile gezeigt, dass Koffein leistungssteigernd wirkt. Und zwar nicht nur im Bereich der Aufmerksamkeit, was ja viele immer denken, dass man sagt, ja, Koffein macht wach und so. Nein, die scheinbar wirklich wichtige leistungssteigernden Effekt hat man bei Koffein im Ausdauersport, beim Fettstoffwechsel. Deswegen ist gerade Koffein zum Beispiel eine Substanz, die also für Ausdauerathletinnen auch sehr interessant ist, auch für Läuferinnen und Läufer. Stichwort Red Bull verleiht Flügel oder sowas. Also es gibt ja durchaus koffeinhaltige Getränke, Energy Drinks, die dann auch leistungssteigernd angepriesen werden. Ja, es ist halt so tatsächlich so, die machen ja auch Werbung damit. Und es war tatsächlich so, dass bestimmte Getränkehersteller in den vergangenen Jahren auch tatsächlich an den Strecken als Verpflegungsstellen aufgetaucht sind. Also das muss natürlich jeder selbst wissen, ob das seinen Vorstellungen einer Flüssigkeitszufuhr während eines Marathons entgegenkommt. Aber Fakt ist, dass man natürlich, man weiß, dass durch viele oder immer mehr Studien, dass Koffein halt einen Einfluss nimmt auf die Ausdauerleistungsfähigkeit. Es wird mittlerweile auch diskutiert für die Intensität beim Krafttraining, sozusagen diese Workout-Booster, die sind ja auch ein Thema. Mhm. Und dementsprechend ist die Diskussion auch wieder auf. Und es gab Todesfälle mit Koffein. Letztes Jahr ein junger Mann, der sich in Potsdam mit Koffein aus dem Leben geschossen hat, weil er 20 Gramm reines Koffein eingenommen hat. Das war sogar etwas, was das Bundesinstitut für Risikobewertung wieder aufgenommen hat im alltäglichen Gebrauch, weil halt Koffeinpräparate im Internet frei verkäuflich sind und in dem Fall halt eine Verwechslung vorlag. Das heißt, er hat eben ist davon ausgegangen, irgendein koffeinhaltiges Produkt erworben zu haben. Es war aber reines Koffein. Und in der Dosis, in der er sich das verabreicht hat, wirkt es tödlich. Ich meine, das ist natürlich auch eine Dosis, die sich kein normaler Mensch normalerweise einverleiben würde. Nur mal so als Vergleich, die Tageshöchstmenge, die das Bundesinstitut für Risikobewertung freigibt, liegt bei ungefähr 600 Milligramm. Ja, und dieser Mann hat 20 Gramm genommen.
Ui.
Ja, natürlich. Also es ist aber möglich. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das ist zum Beispiel eine Substanz, die nicht auf der Dopingliste steht. Das heißt, jeder Athlet, jede Athletin darf heute im Wettkampf mit Koffein antreten. Es ist aber durchaus eine Substanz, die umstritten ist. Wo auch wieder diskutiert wird, gehört die eigentlich auf die Liste drauf, gehört das verboten? Und da sind viele Diskussionen und das ist nur so ein Beispiel davon. Also das wäre auf jeden Fall eine Substanz, die man diskutieren kann. Eine andere Substanz und die auch für den Laufsport halt von Relevanz ist, weil wir wissen, dass Koffein offensichtlich die Fettverbrennung positiv beeinflusst, also effektiver gestaltet, was dann in der Tat während eines Wettkampfs unter Umständen zu einer Leistungssteigerung bringen würde. Ja, da sind wir aber auch wieder bei der Sache, da profitiert meiner Meinung nach niemals ein Amateur, eine Läuferin, ein Läufer, die Freizeit trainiert und aus amateursportlicher Sicht an einem Wettkampf teilnimmt. Das, was da an Unterschieden in der Leistungsfähigkeit erzeugt wird, das ist im Vergleich zu dem, was durch alle anderen Umstände sich auf die Tagesleistung auswirken, Ernährung, Temperatur, Psyche, so vernachlässigbar gering, dass keiner da irgendwie einen nennenswerten Vorteil erwerben wird. Aber im Hochleistungsbereich, wo es also wirklich im High-End-Bereich, könnte man sich vorstellen, dass es was bringt. Wobei wir ja eben schon das Beispiel der kenianischen Läuferin hatten. Die hat jetzt maskiert, das heißt, es wurde gar keine Dopingsubstanz wahrscheinlich nachgewiesen, sondern eine Substanz, die den Nachweis einer Dopingsubstanz verschleiert. Aber was wir alle wissen, was seit Jahren ein Riesenthema ist im Laufsport und im Triathlon auch, das sind natürlich Erythropoietin und Abkömmlinge, das heißt Substanzen, die in der Lage sind, die Anzahl der roten Blutzellen zu erhöhen, was natürlich zu einer Steigerung der Sauerstoffaufnahmefähigkeit und des Transports führt, was im Bereich Leistungssportbereich natürlich enorme Vorteile bringt. Und das ist also sicherlich etwas, was da der Fall war, irgendwo im Hintergrund.
Was würden Sie denn sagen, welche Rolle spielt die Ethik bei so einer Abgrenzung von die Tasse Kaffee darf man noch, das ist normale Leistungsoptimierung und dann kommt das Doping?
Schwierig, sehr, sehr schwierig. Das ist auch ein ganz komplexes Thema. Also da gibt es viele, viele Sichtweisen. Ich bin ja nun schon sehr lange in diesem Anti-Doping-Bereich tätig und wir hatten auch viele Konferenzen, wo auch immer dann die Geisteswissenschaftler, die Philosophen, die Ethiker eben auch von der Ethik des Sports und der Fairness, das ist der Begriff, der immer erwähnt wird, ausgegangen sind. Das ist etwas ganz, ganz Schwieriges, finde ich, weil also wenn jetzt jemand zum Beispiel eine Substanz nimmt, ein Medikament wie Erythropoietin, dann ist das sicherlich unfair im Vergleich zu dem, wenn man vergleicht mit einem Athleten und mit einer Athletin, die das nicht nimmt. Das ist unfair. Wenn aber jetzt zum Beispiel eine Athletin oder eine Athletin die Möglichkeit hat, Höhentraining zu betreiben, wie auch immer, sei es denn, dass sie eben in Kenia auf der Hochebene trainiert oder in Äthiopien ist, dann ist es auch nicht fair gegenüber einer Athletin und Athleten, die die Möglichkeit nicht hat. Oder ein Athlet in einem Hightech-Land mit viel Geld, da wird dann eben in der Höhenkammer trainiert. Das kann sich zum Beispiel die arme Athletin, der arme Athlet aus irgendeinem Entwicklungsland gar nicht leisten. Also da muss man schon nach vielen Aspekten der Fairness gucken. Also Fairness ist ein sehr schwieriges Thema. Fairness sollte im Sport gegeben sein, aber Fairness entscheidet sich nicht nur durch Doping, sondern da gibt es auch andere Sachen, finanzieller Support und so weiter. Das Geld, was zur Verfügung steht, um Athleten zu trainieren, hat jetzt jemand 3 Sportärzte und 5 Ernährungsberater und. Wie man das zum Beispiel von den amerikanischen Leichtathletinnen kennt, die ja teilweise da also unglaubliche Trainingsstrukturen hinter sich vereinen, im Vergleich jetzt zu einem Amateur oder einem Athleten, der halt aus einem Land kommt, wo kein Geld dahinter steckt. Also das ist alles schwierig. Was für mich eigentlich der entscheidende Punkt beim Doping ist, und das zeigt halt auch, dass das Thema wieder gerade im Ausdauerbereich ist, dass diese Top-Athletinnen natürlich Vorbildfunktionen haben für den Breitensport. Und wenn man jetzt leistungssteigernde Medikamente einnimmt, dann ist das etwas, was mit Risiken verbunden ist. Es ist für die Gesundheit schlecht, weil Sie müssen ja immer bedenken, was da normalerweise eingenommen wird, sind Substanzen, die zur Behandlung von Krankheiten gedacht sind. Die Personen, die Sie einnehmen, sind aber gar nicht krank. Und in jedem Medikament steht, dass dieses Medikament Nebenwirkungen hat. Und bei einer Krankheit entscheidet dann das Verhältnis von Nutzen zu Nebenwirkungen, ob das angebracht ist. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut bei einem Krebspatienten, ein Krebspatient wird mit Medikamenten behandelt, die den Krebs bekämpfen. Das sind Medikamente, die sind außerordentlich giftig. Wenn Sie einen gesunden Menschen mit so einem Medikament behandeln würden, dann würden Sie wegen versuchten Mordes angeklagt, weil das sind hochgradig toxische Verbindungen. Die werden bei uns im Giftschrank aufbewahrt. Da müssen Sie Umgangsgenehmigungen haben und so weiter und so fort. Und das ist also für normalen Menschen völlig unakzeptabel. Aber für jemanden, der schwer an Krebs erkrankt ist, ist es okay, weil im Verhältnis zu der Perspektive einer Nichtbehandlung ist es dann so, dass man diese Nebenwirkung akzeptieren kann. Und wenn Sie jetzt jemanden haben, der kerngesund ist, dann ist es natürlich so, dass selbst die kleinste Nebenwirkung gar nicht akzeptabel ist, weil diese Person muss das ja gar nicht machen. Es gibt ja gar keinen Grund, warum sie diese Substanz nehmen sollte. Nur leistungssteigernd ist ja kein Grund. Das ist ja keine medizinische Indikation. Und dementsprechend kritisch muss man dann die Nebenwirkungen eben beleuchten. Und dazu kommt auch noch, dass viele von diesen Dopingsubstanzen halt, um den leistungssteigernden Effekt zu erzielen, in Konzentrationen genommen werden, die das Therapeutische um das Vielfache übersteigen. Das ist insbesondere bei anabolen Steroiden der Fall, die jetzt im Laufsport sicherlich nicht die Droge Nummer eins sind, die genommen wird. Aber auch da durchaus in bestimmten Szenarien, insbesondere im Training, eventuell eingesetzt werden könnten und können und werden, im Triathlon auf jeden Fall, weil wir da den Radbereich ja auch haben. Und insofern ist das also etwas, was auf jeden Fall meiner Meinung nach für mich die Motivation ist, sagen, Doping, es geht nicht, weil sie davon, also der Fairness-Gedanke, auf jeden Fall ein wichtiger Gedanke, aber sehr schwierig zu bewerten. Für mich entscheidender Punkt ist die Idee, dass natürlich, wenn jemand Sport treibt, dass aus meiner Sicht die Motivation sein sollte, dass das etwas ist, was der Gesundheit förderlich ist, was dass man tut, weil man Freude hat. Und in dem Moment, wo man dann das kontrakariert, indem man diese gesunde Aktivität begleiten lässt von Substanzen, die teilweise gravierende Nebenwirkungen haben, ist das nicht mehr akzeptabel. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel sich das Beispiel der Erythropoietin-Applikation anschauen, da ist tatsächlich so, wenn jemand das nimmt, also diese entsprechenden Medikamente, was da passiert ist ja, dass die Anzahl der roten Blutzellen in ihrem Körper massiv erhöht wird. Und die schlimmste Nebenwirkung, die passieren kann, ist, dass sie an der Thrombose einfach versterben. Das heißt, das Blut wird so dick, dass es sich ein Thrombus bildet, also ein Gerinnsel. Und dieses Gerinnsel verschließt dann in ihrem Körper irgendwelche Gefäße und sie bekommen dann als junge Frau, als junger Mann einen Schlaganfall, einen Herzinfarkt und fallen tot um, was ja nachweislich auch bereits geschehen ist. Und wenn Sie jetzt sowas nehmen als Profi und werden begleitet von einem großen medizinischen Team, dann kann man davon ausgehen, dass die das einigermaßen im Griff haben und diese Nebenwirkungen handeln können. Und wenn Sie jetzt Amateurin oder Amateur sind und sagen, ich will das auch mal machen, dann liegen Sie vielleicht tot im Graben. Das ist zum Beispiel etwas, was mich umtreibt. Und die Langzeitwirkungen natürlich der Einnahme der Medikamente auch. Also insofern ist das etwas, was mich eigentlich eher treibt als der Fairness-Gedanke. Beim Fairness-Gedanken gibt es viel zu diskutieren. Aber jetzt für mich...
Ja, aber da kann man ja drüber diskutieren. Und das andere betrifft ja das Menschenleben direkt.
Genau, es betrifft das Menschenleben direkt. Und vor allen Dingen ist es ja so, dass dann auch man eben bedenken muss, wenn jetzt alle anfangen zu dopen, das ist ja im Leistungsbereich, ist es ja so, da haben sie ja im Prinzip, wenn sie da nicht mitmachen, viel, viel schlechtere Chancen, als wenn sie es tun würden. Deswegen werden ja auch im Prinzip fast alle genötigt, da mitzumachen. Das ist ja das Verrückte an dieser Sache. Würden es alle einfach lassen, dann wäre es auch okay. Aber einer verspricht sich eben durch die Einnahme der Substanz einen Leistungsvorteil. Dieser Leistungsvorteil liegt, je nachdem, was man so tut, nach dem, was wir wissen aus den Studien, im Größenordnungsbereich zwischen 5-20%. Was natürlich schon sehr viel ist, 20%. Und dann haben sie natürlich gegenüber ihrem Mitbewerber eine Chance. Mir hat mal ein Radsportler gesagt, dass man das Ganze auch eher so statistisch betrachten muss. Das heißt, ob jemand jetzt siegt oder nicht siegt. Wir reden hier über Sieg oder nicht Sieg. Das ist ja das Verrückte, wenn man jetzt Doping im Breitensport anschaut, da geht es ja gar nicht um den Sieg. Keiner von denen, weiß ich nicht, 30.000 Teilnehmern des New York City Marathons, 99,9% von den Leuten, die da mitmachen oder vom Berlin Marathon, haben ja keine Chance auf den Sieg. Die machen ja einfach nur so mit. Trotzdem, können wir da gleich noch diskutieren, nehmen viele von denen Substanzen, um ihre Leistung zu steigern. Aber bei denen, die jetzt um den Sieg mitlaufen, da ist es eben so, dass da eben es dann so ist, dass derjenige, der nichts nimmt, eventuell auch eine Chance hat, weil andere Faktoren, das ist halt genau seine Temperatur, befindet sich an dem Tag in der perfekten Form, psychisch, von der Vorbereitung hat alles gepasst, dann kann auch jemand, der nicht dopt, vielleicht jemanden schlagen, der Doping betreibt. Aber es ist unwahrscheinlicher. Es geht einfach um die Wahrscheinlichkeit. Und wie extrem das Ganze ist, das kann man ja an der Entwicklung sehen, die momentan ja auch sehr, sehr heiß diskutiert wird. Ich weiß nicht, ob Sie von diesen Enhanced Games schon gehört haben.
Ja, genau, das wollte ich später noch ansprechen.
Das ist momentan der Aufreger schlechthin. Aber da geht es ja nun darum, dass man praktisch mit allem, was geht, die maximale Leistungsfähigkeit aus dem Menschen rausholt.
Und ja, offizielle Dopingspiele.
Ja, die offiziellen Dopingspiele, die von illustren Gestalten gesponsert werden. Also es passt irgendwie dann auch wieder ins Bild, ne, dass dann die Leute da irgendwo mit involviert sind. die ja sowieso, was ethische Aspekte angeht, Grenzgänger sind. Und das ist wieder was anderes. Also das wäre natürlich fatal. Ne? Also unter dem Aspekt, den ich gerade gesagt habe, wenn dann auf einmal Leute sehen, Mann, ne, was die da alles nehmen und was das bringt, das will ich jetzt auch. Und dann haben wir ein Riesenproblem mit Menschen, die sich durch den Sport, wo wir eigentlich die Idee haben, dass das etwas ist, was Freude bereiten sollte und die Gesundheit fördern sollte, am Ende sich dann damit vielleicht sogar umbringen. Das ist nicht gut. Das ist keine gute Entwicklung.
Wenn wir bei den HobbysportlerInnen bleiben, weil wir das ja gerade eben schon angesprochen haben, dass es da halt nicht um die Karriere und um die Sicherung des eigenen Einkommens geht, sondern eigentlich ja das Gegenteil sein sollte, und zwar aus Spaß. Mhm. Kann man sagen, dass es da irgendwie so typische Risikoprofile gibt, wo man beobachtet, gerade so die Gruppe an HobbysportlerInnen dopt sich öfter als eine andere? Oder?
Das kann man so pauschal, glaube ich, gar nicht sagen. Ne? Also gerade beim Laufsport, also ich würde davon ausgehen, wir kennen schon bestimmte Risiken, auch im Breitensport, die Leute empfänglicher machen für die Einnahme von leistungssteigernden Substanzen. Das ist zum Beispiel, wenn jemand älter wird, also mit zunehmendem Alter, steigt die Bereitschaft, weil einfach man merkt, dass die Leistungsfähigkeit nachlässt. Und es gibt auch mehr Beschwerden, die Regeneration fällt schwerer und da werden Medikamente genommen. Und wir wissen zum Beispiel, dass die Gruppe der Medikamente, die sehr häufig genommen wird im Laufsport, sind Schmerzmittel. Das ist sehr erschreckend. Es gibt das Problem ist eben, dass es keine offiziellen Zahlen gibt, weil es ja sowieso, kommen wir vielleicht nachher noch drauf, auch rechtlich betrachtet natürlich ein Verstoß ist und illegal ist. Das heißt, es wird keiner zugeben. Aber es gibt Erhebungen, dass also sehr, sehr viele, man spricht von Größenordnung zwischen 20-50% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die an einem Marathon jetzt zum Beispiel teilnehmen, auch im Volksmarathon, irgendwelche Substanzen nehmen während, vor oder nach dem Wettkampf, um die Leistungsfähigkeit, die Regeneration zu beeinflussen. Schmerzmittel gehören dazu. Ich habe das selbst im Wettkampf selbst auch gesehen, in meiner Zeit, als ich noch aktiv Marathon gelaufen bin, dass ich immer wieder beobachtet habe, dass Mitläuferinnen und Läufer irgendwelche Staniolpackungen aus ihrem Täschchen gezogen haben und sich da Tabletten während des Laufens verabreicht haben. Was es war, weiß ich natürlich nicht. Aber wir wissen, dass gerade so gängige Sachen wie Paracetamol, Aspirin, Ibuprofen, dass das also ganz gängig während des Laufens eingesetzt wird. Und das ist gar nicht so unriskant, weil auch diese Medikamente natürlich Nebenwirkungen haben. Und inwieweit dann die Einnahme von Schmerzmitteln diese Medikamentenwirkungen noch verstärkt, die in Kombination mit körperlicher Aktivität. Wir haben zum Beispiel eine Untersuchung mal durchgeführt über die Lebertoxizität. Also Paracetamol ist da ganz bekannt, dass also die regelmäßige Einnahme von Paracetamol und eine Überdosierung also sehr schnell zu Leberschäden führen kann. Und dann war die Frage, wie verhält sich das eigentlich unter einer extremen Belastung? Ist das dann wahrscheinlicher? Das weiß keiner so genau. Wir wissen, dass alleine eine massive körperliche Belastung zum Beispiel Indikatoren für eine Leberstresssituation nach oben treibt, was wahrscheinlich daran liegt, dass die Leber unter der Hochbelastung auch detoxifizieren muss. Da entstehen durch die körperliche Betätigung, entstehen im Körper auch chemische Produkte, die giftig sind, die abgebaut werden. Es entsteht Laktat in großen Mengen, was abgebaut wird. Das heißt, die Leber ist metabolisch sowieso extrem gefordert während der Belastung. Und wenn dann zusätzlich eben noch Substanzen eingenommen werden, die auch die Leber belasten, dann kann das eben ein zusätzlicher Aspekt sein. Das heißt, meiner Meinung nach, wer regelmäßig also laufen geht und sich jedes Mal vorm Laufen eine Paracetamol oder eine Ibo reinbeamt, der tut sich da sicherlich nichts Gutes mit. Und trotzdem passiert es eben. Und ich kann das auch nachvollziehen. Ich hatte, das ist gar nicht lange her, das ist, glaube ich, 3 Wochen her, da war ich in Italien auf dem Kongress und bin dann jeden Morgen laufen gegangen, weil ich einfach keine andere Sportart zur Verfügung hatte. Das heißt, Fahrradfahren ging nicht und Kraftstudio war es auch nicht. Also habe ich mir jeden Morgen meine Laufschuhe angezogen und bin dann am Strand laufen gegangen. Und dann habe ich mir auch einmal vorher eine Ibuprofen halt gegeben, weil ich irgendwie Gliederschmerzen hatte. Mir ging es irgendwie so nicht gut. habe ich auch gedacht, naja, das lief dann schon deutlich besser und entspannter an dem Morgen. Aber wenn man das zur Gewohnheit macht, das kann ich mir vorstellen, dass das der Fall ist, dann hat man da eben auch einen zusätzlichen Faktor, der der Gesundheit eher schadet als nützt. Also insofern sehe ich da ein großes Problem. Und das wird gemacht, das ist ganz gängig im Training und im Wettkampf sowieso.
Gibt es irgendwelche, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, gesündere Alternativen zu den Schmerzmitteln? Also ich habe auch schon von ganz vielen Leuten gehört und ich selber habe es am Anfang auch gemacht, dass man dann halt doch mal eine Ibu nimmt oder so. Also das Einzige, was mir da einfällt bei der Frage, ist halt Regeneration in dem Körper Zeit geben und akzeptieren, ja, wenn es mal nicht geht. Genau. Aber das sagt halt, sich ja so einfach.
Das sagt sich so einfach. Ne? Und wir alle wissen, dass Läuferinnen und Läufer natürlich sehr ehrgeizige Personen sind. Und wir lernen das ja auch alle, wenn wir mal in eine Situation kommen, wo wir verletzt sind. Also ich glaube, jeder, der den Laufsport auf seinem Leistungsniveau ambitioniert betrieben hat, egal ob im Hochleistungsbereich oder im Amateurbereich, der hat auch schon mal mit Verletzungen kämpfen so gehabt. Und dann geht man halt zum Doktor und der sagt dann halt, ja, jetzt Ruhe schonen, die nächsten Wochen nicht laufen oder ganz piano. Und jeder schart mit den Hufen und keiner kann es lassen. Und dann fängt man wieder viel zu früh an zu trainieren und dann tut es wieder weh. Und dann nimmt man halt ein Medikament und so weiter und so fort. Also das ist eine schwierige Situation. Aber was soll man stattdessen tun? Also ne, das ist die Empfehlung sollte auf jeden Fall sein, es nicht zur Gewohnheit werden zu lassen. Ich glaube, so wie ich es jetzt auch in meinem persönlichen Fall geschildert habe, dass man mal morgens, wenn man aufwacht, es geht einem nicht gut, man hat Gliederschmerzen, es tut weh, dass man dann sagt, okay, ne, das ist ja auch so eine riesen Nutzenabwägung. Bleibe ich jetzt im Bett liegen und tue nichts oder gehe ich trainieren, entspanne mich, habe Spaß und tue auch was für meine Kondition. Das muss man dann auch abwägen. Aber wenn man das immer macht und im Wettkampf, dann würde ich sagen, ist es etwas, was dem Körper schadet. Das sollte man auf keinen Fall tun. Und Alternativen zu Schmerzmitteln, es wird viel zum Beispiel im Bereich der Cannabinoide im Moment veröffentlicht. Da ist es zum Beispiel so, dass CBD ja auch immer wieder angeboten wird. Da muss ich sagen, sind unsere bisherigen Erkenntnisse relativ ernüchternd. Es ist nicht auszuschließen, dass Cannabinoide, CBD zum Beispiel, auch einen schmerzlindernden Effekt haben, entzündungshemmenden Effekt. Der tritt aber auch erst bei höheren Dosierungen auf. Und dann ist schon wieder das Thema Lebertoxizität im Raum. Also man hat auch da eine Nebenwirkung. Da ist dann die Frage, wie man das halt bewertet am Ende. Also wie ist die Lebertoxizität jetzt im Vergleich zu einer anderen Medikamentierung? Also auf gut Deutsch hat jetzt das CBD einen geringeren lebertoxischen Effekt als zum Beispiel eine Paracetamol. Geht es dann eher um Minimierung, aber das ist so die Frage. Ne? Also in den niedrigen Dosierungen, die oft heute verwendet werden, hat nach unseren Erkenntnissen Cannabidiol zumindest keinen nennenswerten schmerzlindernden Effekt. Bei den höheren Dosierungen könnte das der Fall sein, aber da sind wir dann in Bereichen, wo es dann wieder um Nebenwirkungen geht, die wir auch haben. Also würde man das auch niemandem mit gutem Gewissen empfehlen, solche Substanzen zu nehmen. Also auch nicht als Alternative zu Schmerzmitteln. Am besten natürlich ganz ohne. Aber gut, da haben wir eben auch schon drüber gesprochen. Das muss man natürlich auch so ein bisschen realistisch und relativierend sehen. Aber auf keinen Fall als chronischen Bestandteil. Ich habe eine Doktorandin von mir, die beschäftigt sich mit was ganz anderem, nämlich mit Golfsport. Und die hat zum Beispiel in ihrer Masterarbeit schon rausgefunden, dass also, um es mal ein bisschen übertrieben zu sagen, jeder Zweite, der eine Runde auf dem 18er-Loch-Runde auf dem Golfplatz spielen geht, sich vorher ein Schmerzmittel reinbeamt und auch noch ein Schnäpschen trinkt, damit es runterläuft. Ne? Mhm. Das hat mir auch erklärt. Ne? Der Abschlag, gerade ältere Personen, ne, da zwickt's und da hat man dann seine rheumatische, arthrotische Verspannung und dann läuft's halt nicht so gut mit dem Schlag. Und wenn man sich da vorher eine Ibu gibt, dann läuft's runter, dann hat man keine Schmerzen, dann wird das Bällchen besser getroschen und dann macht's mehr Spaß. Und deswegen, das war damals eine relativ interessante Erkenntnis, dass selbst bei so einem Sport, also 50% war bei ihr, bei der Befragung kam am Ende raus, gehen also wohl medikamentiert und mit Alkohol versorgt auf den Golfplatz. Fand ich ziemlich krass. Aber so ist das im Breitensport oft. Beim Fußballspielen sieht's auch nicht anders aus. Also
Ja, ich weiß auch, dass bei einigen Laufveranstaltungen, die so etappenmäßig organisiert sind, dass dann tatsächlich auch Volunteers vor Ort in den Unterkünften bis zum nächsten Tag rumgehen und Schmerzmittel und andere Dinge verteilen.
Das ist halt diese ethische Frage. Also was mache ich? Ist es gesund? Was ist mit dem Gesundheitscharakter? Also ich meine, ich glaube, dass wir uns definitiv schon einig sind, dass Laufen etwas ist, was wahnsinnig, wahnsinnig schön ist und wahnsinnig gesund ist, dass aber jetzt zum Beispiel das Trainieren für einen Marathon oder für einen Ultramarathon für die allermeisten Menschen etwas ist, was nicht gesund ist. Also man muss schon davon ausgehen, dass für die allermeisten Menschen, wir haben momentan so einen Run. Das habe ich letzte Woche oder vorletzte Woche, war ich auf dem ECSS-Kongress in Rimini und da war auch eine Veranstaltung, ging es also um Ultradistanzen und da wurde also thematisiert, dass das momentan der Run ist. Also früher wollten alle Marathon laufen, jetzt wollen alle auf die Ultradistanz. Also Marathon ist out, 42 Kilometer ist schon nicht mehr cool genug, jetzt müssen es mindestens die 100 sein oder noch mehr. Das heißt, also gerade dieser Bereich boomt jetzt gerade offensichtlich. Und das ist natürlich schon sehr bedenklich, weil natürlich diese Ultradistanzen schon enorme gesundheitliche Effekte haben, negative Auswirkungen haben für die Normalsterblichen, vor allen Dingen im Bereich der Orthopädie. Und wenn man dann da im Training, also auf einen Ultra hin trainiert, also da ist dann natürlich schon einiges, was definitiv nicht mehr gesund ist, im Hintergrund.
Was würden Sie denn sagen, wie effektiv sind denn die aktuellen Testmethoden, die wir so haben? Und ergibt es da noch Sinn, dass man sagt, dass man zukünftig da irgendwie versucht, im Hobbysportbereich Leute auch testen zu lassen? Also ist das alles irgendwie sinnvoll? Weil das ist ja das Erste, was einem so einfällt.
Ja, also momentan gibt es ja eine sehr heiße Diskussion. Also wie effektiv sind die Testmethoden? Ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben, aber momentan läuft ja die Tour de France.
Ja, jeden Tag. Ich gucke ganz fleißig jeden Tag meine Etappe.
Ja, und das ist ja auch ganz faszinierend. Und es gab ja wohl schon lange keinen Dopingfall mehr bei der Tour de France. Nichtsdestotrotz werden momentan Leistungen erbracht, die unvorstellbar sind. Und ich habe mich da auch mit den Kolleginnen und Kollegen schon unterhalten, auch aus der Biomechanik. Und ich habe gerade letzte Woche mir das nochmal erklären lassen von einem jungen Triathleten, der mir also nochmal erklärt hat, wo die Unterschiede jetzt in der Technik liegen, was es da jetzt also für Entwicklungen gab bei der Aerodynamik, bei den Laufrädern, die Ernährung. Das sind auch genau diese offiziellen Aussagen, die man momentan von den Teamverantwortlichen hört, von den Athletiktrainern, die sagen, nee, das hat nichts mit Doping zu tun, sondern wir haben da einfach jetzt das bessere Material, die Reifen haben einen niedrigeren Rollwiderstand, die Aerodynamik ist verbessert, die Athletinnen und Athleten haben Ernährungsberater, die haben ihre Ernährung optimiert, das Thema Carboloading ist ein Riesenthema, also Kohlenhydratzufuhr während des Rennens. Ja, das mag alles sein, damit kann man bestimmte Leistungsvorteile erklären. Trotzdem fällt es mir persönlich sehr schwer zu glauben, dass heute in Anführungsstrichen ungedopte Radsportlerinnen Leistungen erbringen, die vor 10 Jahren mit Doping nur möglich waren. Also so viel Effekt beim Rad und beim Material weiß ich nicht. Ne? Und dementsprechend steht natürlich immer so im Hintergrund dieses große Fragezeichen, nehmen die was, was nicht nachgewiesen werden kann? Fakt ist, dass die leistungssteigerndste Droge oder Möglichkeit, Leistung zu steigern im Ausdauerbereich ist und bleibt, sind Erythropoietin und Verwandte. Das heißt, Medikamente, die in irgendeiner Art und Weise die Anzahl der roten Blutzellen erhöhen. Da gibt es pharmakologisch betrachtet verschiedenste Ansatzmöglichkeiten. Ursprünglich war es eben so, dass man das körpereigene Erythropoietin im Prinzip injiziert hat. Das ist so im Ausdauersport dokumentiert seit ungefähr um das Jahr 2000, 1998 rum ging es los. Und dann gab es diese Zeit, wo dann man versucht hat, die Nachweisverfahren zu entwickeln. Die gibt es auch, aber der Nachweis ist bis zum heutigen Tage nach wie vor nicht einfach zu führen. Er ist aufwendig und es ist und bleibt immer eine Frage der Nachweisgrenzen. Das heißt, das sind Medikamente, die während des Wettkampfs genommen werden. Das heißt, die werden aber auch relativ schnell abgebaut. Und es ist jetzt immer die Frage, welche Art dieser Medikamente nimmt man, wie schnell werden die abgebaut und wie lange hält die Wirkung an. Und die Fälle, wo praktisch Athletinnen überführt wurden, also mit den Tests, sind in der Regel immer dann gewesen, wenn etwas neu war, wenn die Athletinnen falsch beraten wurden, wenn also dieses Medikament im Prinzip zum Zeitpunkt des Wettkampfs noch nachweisbar war. Und das ist halt das Problem. Und deswegen ist es sicherlich so, dass in dem Bereich auch, wenn es gut gemacht wird, viele Dopingfälle unentdeckt bleiben. Also ich sage nur, Lance Armstrong ist, da war das zum Beispiel so, dass wir ja heute wissen im Nachhinein, dass er, genau wie Jan Ullrich, eigentlich immer gedopt war während seiner Wettkämpfe. Er wurde sogar während der Wettkämpfe damals, ich meine, das wäre so um das Jahr 2010 herum gewesen oder noch früher. Nee, früher war es.
Es war früher, ja genau.
2005 oder 2004 irgendwann in dem Bereich sogar positiv getestet. Allerdings mit einem Verfahren, das damals als Test nicht zugelassen wurde. Das war die größte Farce, dass man einen positiven Dopingtest von ihm hatte, der aber nicht verwertbar war rechtlich, weil der Test nicht zugelassen wurde. Im Nachhinein hat sich ja dann bestätigt, dass er das genommen hatte. Also ich bin skeptisch. Ne? Also es ist immer eine Frage der Nachweisbarkeit. Und bei manchen Substanzklassen ist es eben schwierig nachweisbar. Und im Marathonbereich, da gibt es x Dokumentationen, die zeigen, gerade in Kenia, da ist es sehr gut dokumentiert, wie viele von den Athletinnen dort, die natürlich die Ausnahmeathleten sind, Erythropoietin nehmen und wie das dort verkauft wird, dass man dort, da gibt es Dokus, da sieht man, dass eben so eine kleine Apotheke da irgendwo im kenianischen Hochland, da kann man also wählen, welche Präparate, und da gibt es für, weiß ich nicht, $15 oder so, kann man sich eine Spritze dort sogar direkt geben lassen. Das ist alles dokumentiert, und deswegen, ja, ist halt immer die Frage, ne, wie wird es eben gehandelt? Wo sind die Kontrollen, Wettkampfkontrollen, out of competition? Es ist schwierig. Also deswegen gehe ich immer noch davon aus, dass diese Dopingsubstanzen genommen werden und dass es eben einfach in der Regel schwierig ist, die Athletinnen und Athleten auch richtig zu erwischen. Und wenn es passiert, dann sind die meisten schlecht beraten. Sie haben was Neues ausprobiert. So war das in fast allen Fällen. Ich selbst war sogar mal bei der Tour de France, bei einer Tour de France-Etappe dabei in Foix, wo damals der Rico am Tag danach des Dopings überführt wurde. Das war die große Zeit, als wir hier im Team Gerolsteiner, war es damals, glaube ich, als die alle da massiv gedopt haben. Und da war damals der Holzer, der Teamchef, der war mit mir in der Diskussion. Das war ein Gespräch, das ich damals mit Rudi Zerne praktisch vor Ort geführt habe. Da ging es um Doping im Radsport und wie sauber doch der Sport ist. Und am nächsten Tag, als ich in der Maschine zurück nach Köln saß, mit Zwischenlandung in München, tauchten dann auf einmal irgendwie so 20 Anrufversuche auf meinem Handy auf. Und dann war das die Redaktion, ich glaube, es war damals die ZDF oder so, die mich dann versucht haben, da zu kontaktieren, weil genau an dem Morgen der Rico positiv getestet wurde. Also genau in dem Rennen, wo ich am Abend auch noch an der Strecke stand. Und und das war so, was dann hinterher halt dazu geführt hat, dass dieser große Skandal da dann aufgeflogen ist, wo rauskam, dass alle mit involviert waren und so. Und danach gab es dann eine Zeit lang eben die Ruhe. Und dann war eben die Tour irgendwie geächtet. Es wurde, glaube ich, sogar die Übertragung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk eingestellt. Also man muss es dann.
Ja, genau, da gab es ein Problem allgemein, dass die Öffentlich-Rechtlichen da überhaupt sich finanziell beteiligt haben. Also das ist bis heute noch ein großes Problem.
Ja, aber mittlerweile sagt man halt, okay, der Radsport ist sauber geworden, es gibt keine Dopingfälle mehr. Fragezeichen. Also gibt es keine Dopingfälle mehr? Oder können wir sie nicht nachweisen? Fakt ist, dass die Leistungsbereiche gesteigert sind. Und da sind wir auch bei den Laufveranstaltungen. Wir wissen, dass momentan alles darum geht, wird die 2-Stunden-Marke geknackt. Also wir sind kurz davor. Und Sie können davon ausgehen, dass alle Expertinnen sich einig darin sind, dass man ohne Doping in die Bereiche gar nicht vorstoßen kann. Also in dem Bereich Marathon um die 2 Stunden oder unter 2 Stunden zu laufen, wird ohne Doping überhaupt nicht möglich sein. Und dementsprechend ja, ist dann immer die Frage, wer wird wann wo getestet, was wird nachgewiesen.
Es ist dann die Frage wahrscheinlich eher auch dann für die HobbysportlerInnen, dass man auch auf mehr Aufklärung setzt. Also ich wusste zum Beispiel alleine gar nicht, dass Schmerzmittel schon so viel in meinem Körper anrichten können, ja, wenn ich das mit Sport verbinde. Und ich kann mir vorstellen, dass viele keine Ahnung haben einfach.
Ja, ist auch so. Ne? Also die Frage ist, man spürt es ja nicht direkt. Ne? Also wenn jetzt die Leber im Prinzip angegriffen wird, das ist ja etwas, was man so gar nicht merkt. Ne? Also das sind ja Spätschäden. Also wenn ich jetzt irgendwie, wenn man das einmal macht, dann ist es sicherlich auch kein Problem. Aber alles, was man regelmäßig macht, das ist am besten vergleichbar mit Alkoholkonsum. Wenn Sie da jetzt zum Beispiel regelmäßig Alkohol trinken, ne, dann wird das am Anfang auch keine Sache sein. Und nach ein paar Jahren oder nach einer bestimmten Zeit haben Sie dann eben das entsprechende Problem. Und das ist eben beim Sport auch so. Also wenn Sie das zur Gewohnheit machen, dass Sie regelmäßig beim Laufen Schmerzmittel nehmen, das ist ja auch individuell unterschiedlich. Ne? Es kann ja sein, dass der eine das besser verträgt als der andere. Diese sogenannten Detoxifikationen, das heißt, die Leber ist ja eine riesige Fabrik in unserem Körper, deren Aufgabe ist, alle möglichen chemischen, biochemischen Prozesse ablaufen zu lassen. Und da gibt es Unterschiede. Wir wissen das ja auch von anderen lebertoxischen Substanzen wie dem Alkohol. Männer können Alkohol in der Regel besser abbauen als Frauen. Es gibt Unterschiede zwischen den regionalen Unterschieden, dass also je nachdem, wie die enzymatische Ausstattung ist, bestimmte Bevölkerungsgruppen das auch besser oder schlechter können. Bekannt ist das Beispiel, dass Asiaten langsamer Alkohol abbauen als jetzt gut trainierte West- oder Osteuropäer. Das gibt es und das ist bei anderen lebertoxischen Substanzen auch der Fall. Also das kann ja sein, wenn Sie jetzt eine zierliche junge Dame sind und eben sich da auch regelmäßig die Schmerzmittel geben, dass das für Sie vielleicht schlimmer ist als für den gesunden jungen Mann. Für eine ältere Dame oder für einen älteren Herrn in meinem Alter oder so, der sowieso schon ein Zimperlein hat und vielleicht auch schon durch andere Umstände eine angeschlagene Leber hat, ist das vielleicht doch schlimmer? Ne? Also das kann man so pauschal nicht sagen. Ich denke, dass im Amateurbereich man auf jeden Fall die Natürlichkeit in den Mittelpunkt stellen muss und sagen muss, ich laufe, weil es mir Freude bereitet. Ich laufe nicht, um zu gewinnen, ne, dieser Ehrgeiz. Vielleicht ist das auch eine Frage des Alters. Also ich kann mittlerweile damit sehr gut umgehen. Ich beobachte manchmal mit Verwunderung im Bekanntenkreis bei meinen Freunden, wie ehrgeizig die noch sind, ne, in welchem Alter. Und stehe da mittlerweile auch drüber und sage mir, naja, also ich persönlich, ich war jetzt zum Beispiel auch bei diesem ECSS-Kongress, da gibt es immer den Bengsaltin-Lauf. Bengsaltin ist ein ganz großer Sportwissenschaftler, der mittlerweile leider verstorben ist. Und ihm zu Ehren findet dann bei diesem europäischen Sportkongress der Bengsaltin-Lauf statt. Und da bin ich früher auch regelmäßig mitgelaufen. Das letzte Mal, letztes Jahr in Glasgow, bei grandiosen Bedingungen, irgendwie 10 Grad Nieselregen im Anfang Juli in Schottland, also ganz, ganz grauenvoll. Und da war es tatsächlich so, dass ich also große Angst hatte, einer der Letzten zu werden, weil einfach da laufen Studierende mit und die sind auch alle gut trainiert, da laufen auch Leistungssportler mit. Ne? Also da sind richtig gute Leute dabei. Und meine größte Sorge war dann am Ende, ich will nicht Letzter werden. Diese Schmach möchte ich nicht haben. Und dieses Jahr beim Kongress in Rimini habe ich dann drauf verzichtet und habe gesagt, nee, also das muss ich mir nicht mehr geben. Ich bin dann morgens am Strand lang gelaufen, bin denen entgegengelaufen, habe mich daran erfreut, dass die um die Wette gelaufen sind. Ich glaube, ich habe auch den Sieger sogar gesehen, der da 6 Kilometer in knapp 20 Minuten gelaufen ist oder sowas. Also das waren richtig gute Athletinnen, Athleten, aber das genügt mir dann. Ne? Also ich muss da nicht mehr mitlaufen, ich muss da auch nicht meinen Ehrgeiz austoben. Ich habe trotzdem Spaß am Laufen und dafür brauche ich dann meistens keine Schmerztablette.
Ja, das ist dann vielleicht auch ein gutes Schlusswort für alle, dass man sich nochmal mitnehmen kann, um es dopingfrei zu genießen, sich wirklich klar zu machen, dass der Laufsport für einen selber im Hobbybereich einfach Spaß machen soll und gesundheitsfördernd und vor allem nicht schädigend sein sollte.
Ja, und vielleicht noch ein Wort dazu.
Ja, sehr gerne.
Weil etwas auf der Liste haben wir auch gar nicht angesprochen, die rechtliche Situation.
Ja.
Es ist tatsächlich so, dass Sie sich auch im Breitensport, wenn Sie dopen in Wettkämpfen, tatsächlich auch strafbar machen. Ne? Also das, wir haben ja das Anti-Doping-Gesetz und mittlerweile lassen ja viele große Veranstalter sich das von ihnen auch unterschreiben, dass sie im Wettkampf keine Doping-Substanzen einnehmen und derartiges. Und in dem Moment, wo sie das unterschrieben haben und an so einem Wettkampf teilnehmen, auch als Amateurin oder Amateur, haben sie natürlich auch rechtlich. Das wird normalerweise fast nie der Fall sein, dass sie da auch belangt werden können. Aber ich frage mich dann immer, wie ist das zum Beispiel, wenn jetzt jemand, das habe ich mich zum Beispiel auch bei diesen Enhanced Games gefragt, ne, auch wenn da jetzt diese Spiele stattfinden, wo das erlaubt wird, nach dem Anti-Doping-Gesetz ist die Einnahme von Dopingsubstanzen in Deutschland verboten. Das heißt, wenn sie also sich Medikamente beschaffen, gut, bei den Schmerzmitteln ist das jetzt kein Problem, aber zum Beispiel EPO, wenn sie sich als Amateurin oder Amateur EPO beschaffen und sich das verabreichen, dann ist das sowohl ein Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz als auch ein Verstoß gegen das Anti-Doping-Gesetz und sie machen sich strafbar, sie begehen eine Straftat. Und wenn sie jetzt Amateur sind und wir bekommen sie natürlich nicht in die Dopingkontrolle, das wird ihnen nicht passieren, aber stellen Sie sich mal vor, Sie haben einen Kollaps, Sie brechen zusammen, Sie werden ins Krankenhaus eingeliefert und die stellen fest, mein Gott, ne, wie ist das dann hinterher rechtlich gesehen, wer trägt die Kosten, ist das dann leicht verziehen, ne? Also ich denke mir auch solche Sachen, ne? Wenn Sie also sozusagen gesundheitlich akut kollabieren in der Laufveranstaltung, an den Folgen der Einnahme einer Selbstmedikamentierung, wie ist das rechtlich zu betrachten? Zahlt die Krankenkasse dann die Behandlung nicht mehr? Das sind so Sachen, die ich mir dann oft auch stelle. Also das sind zum Beispiel Szenarien, die ich mir durchaus vorstellen kann. Dass Sie als Amateurin, Amateur in eine Dopingkontrolle kommen, das ist unwahrscheinlich, das passiert nicht. Ne? Da werden nur die Siegerinnen und Sieger oder die Ersten getestet. Aber dass sowas passieren kann, ja. Also einfach Spaß haben und nichts nehmen, das ist eine gute Alternative meiner Meinung nach.
Ja, und im Vorfeld drüber nachdenken, was es für Konsequenzen haben könnte und ob man die tragen kann und will.
Naja, genau.
Wahrscheinlich
und,
eher nicht.
Ja, wahrscheinlich eher nicht. Ne? Das würde ich auch so sehen. Also und vor allen Dingen, warum? Ne? Also warum für die Minute, die es mir vielleicht mehr bringt oder so? Ja, wie kann ich das auch genießen, wenn ich weiß, dass ich das jetzt ohne nicht bekommen hätte? Also das sind Sachen, die sich jeder selbst überlegen muss. Und die Fairness, naja, das ist noch ein anderer Aspekt.
Das ist richtig. Dann erstmal vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Gerne. Und danke euch da draußen fürs Zuhören. Und wenn es euch jetzt richtig gut gefallen hat und ihr neugierig seid, verraten Sie uns jetzt bestimmt, wo man Sie und Ihre Forschung überall noch finden kann.
Auf jeden Fall können Sie uns googeln, beziehungsweise Sie können auf der Homepage der Deutschen Sporthochschule Köln vorbeischauen. Zum Thema Gesundheit, Training und vieles mehr. Da gibt es auch bei uns an der Sporthochschule sehr schöne Podcasts, die wir selbst erstellt haben. Und es gibt auch die entsprechenden Instituts-Homepages. Und wer sich zum Thema Doping weiter informieren möchte, dem kann ich nur anraten, zum Beispiel zur Nationalen Anti-Doping-Agentur, zur NADA zu gehen. Da kann man das also, da gibt es wahnsinnig tolles Informationsmaterial. Da kann man sich als auch sehr schlau machen über Doping und wie es funktioniert und wie man es wie man auch Dopingfallen vermeiden kann. Ich glaube, das ist gibt es auch Empfehlungen zu Nahrungsergänzungsmitteln und viel mehr. Das sind, glaube ich, gute Quellen.
Super. Jetzt wisst ihr Bescheid. Aber natürlich findet ihr die Links zu den Anlaufstellen wie immer in der Folgenbeschreibung. Danke fürs Zuhören bis zum Schluss. Und wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst doch gerne eine gute Bewertung bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt sauber und keep on running.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting. Ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.